Einsegnung von Kindern. Wer träumt da nicht manchmal von, auch einmal wieder so jung sein zu dürfen, den Gehstock an die Seite zu schmeißen, die Tabletten in Mülleimer zu werfen und zu sagen, unbeschwert sein, ein junges Leben noch mal genießen. Und ich habe eine Entdeckung gemacht und ich darf heute Morgen mit euch mal kurz einen Test machen. Vielleicht liege ich auch verkehrt. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich übernatürliche Kräfte habe und könnte euch mit einem Fingerschnips verwandeln aus eurem Stand, Alter über 70, über 50 oder was auch immer, in das Leben eines Kindes, das in die Schule kommt. Und wo man sagt, ja, ich möchte noch mal 17 sein. Wer kennt den Schlager? Der wurde gesungen. Warum? Und so verliebt wie damals. Eine tolle Zeit. Ich gebe euch die Chance, ihr könnt noch früher beginnen. Sagen wir mal so mit der Schulzeit. Hand hoch der lieben Leute, die sagen, ich möchte auf jeden Fall dabei sein. Ich möchte noch mal das Leben beginnen mit 6 Jahren. Habe ich mir gedacht. Habe ich mir gemacht. Ich sage eindeutig, die Mehrheit, da stehst du ganz alleine da. Du gehst dann wieder in die Schule. Es ist menschlich nicht möglich. Und ich habe auch so überlegt, ich sage, möchtest du nochmal von vorne beginnen? Und sofort fallen uns Ereignisse ein, Erlebnisse ein. Und es ist nicht alles herrlich und in Freuden. Es gibt leider dann eben auch manchmal lange Durchstrecken, Geduldsphasen, die man lernen muss, Enttäuschungen, die das Leben einfach bietet, weil man Mensch ist. Und wir als Kinder Gottes haben eine großartige Zukunft, die Verwandlung wirklich zu erleben, ihr Lieben. Die Verwandlung hast du schon empfangen, als du Kind Gottes geworden bist, als du Jesus in dein Herz eingeladen hast, hat er seinen Geist in dich hineingepflanzt. Und Jesus sagt einmal, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, meine Herrlichkeit sehen. Auf uns, die wir eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben und gesagt, er soll mein Herr sein. Du darfst sogar noch früher als Schulkind in der Nähe deines Herrn dich aufhalten. Ich weiß es nicht, mit welcher Einstellung, mit welchem Hintergrundwissen, mit welchem Erfahrungswert du in die Ewigkeit eingehst. Aber ich glaube, das wird so sein, wie die Alten früher gesungen haben. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Herrlichkeit dir, Jesus allein. Hast du diese Hoffnung oder bist du in der Corona-Angst umfangen und eingekerkert? Ja, ich weiß um mein baldiges Ende. Hoffentlich kommt es nicht heute Nachmittag. Liebes Herz, dann geh bitte am Friedhof vorbei. In der Gartenstraße heißt sie nicht? Sandstraße. In der Sandstraße, schräg gegenüber von dem Hotel, da ist die Kapelle. Und bevor du auf den Friedhof gehst, steht ein blaues Schild mit weißer Schrift. Und auf dieser Schrift steht, und das solltest du dir merken, Zugang nur mit besonderer Erlaubnis möglich. Die Zufahrt ist nicht einfach erlaubt, wann du willst, sondern die Zufahrt ist nur erlaubt, wenn Gott es will. Hast du das verstanden? Der Endpunkt deines Lebens liegt als Kind Gottes absolut in seinen Händen. Ach, da atme ich erstmal durch und sage, Gott sei Dank. Gott ist ein guter Gott. Und wenn dir das nicht reicht, nimm auf jeden Fall Medizin. Psalm 91, Vers 11. Von allen Seiten umgibt er mich und hält seine Hand über mir. Und das reicht nicht, da steckt noch viel mehr drin. Lies ihn wie Medizin, nimm ihn in dein Herz auf und du wirst merken, Herr, ich bin auf dich angewiesen. Und das ist eine gute Einstellung, wenn Kinder sagen, ich brauche meine Eltern. Und nicht wie der Kleine, der dann sagt, ich gehe mal raus auf die Straße, Mama, ich komme wieder. Sofort ist die Mama da drauf und sagt, hey, das geht so einfach nicht. Und Gott sagt auch, hört auf meine Stimme, bleibt bei mir. das Thema heute Morgen. Und ich versuche es kurz zu machen. Und das ist schon ein mittleres Wunder, wenn ich das schaffe. Jesus, wir kennen ihn in seiner Eigenart, aber von der Seite kennen wir ihn eigentlich nicht. Jesus regt sich auf. Kannst du mir ein oder zwei Situationen nennen, wo Jesus sich aufregt? Genau, im Tempel, wir kennen das. Er schaut in den Tempel rein, du hast ja gerade ein wunderschönes Schaubild gehabt, und in dem Tempel waren eben nicht nur betende, singende, lobende Menschen, sondern da waren Tiere im Tempel. Und du sagst, hey, was sind das für Stimmen? Könnt ihr nicht mehr singen? Müsst ihr die Tiere mitbringen? Nein, nein, da wurde Handel getrieben. Geldwechsler hatten ihre Tische aufgestellt. Da konnte man Geld eintauschen, mit dem Geld konnte man wieder Opfertiere kaufen, alles zur Ehre Gottes. Jesus sieht das und er wird wütend. Und er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das heißt, der Wille Gottes wurde konterkariert. Was Gott sich wünschte im Tempel Gottes, war ihm tatsächlich die Fürbitte. Im Tempel Gottes, da sollte der Lobpreis sein. Im Tempel Gottes sollte Segnung stattfinden. Und alles das war übertönt von Tieren, die dort gekauft und dann letztlich auch geschlachtet wurden. Das war etwas nicht, was dem Willen Gottes entsprach. Jesus regt sich auf. Und heute komme ich zur zweiten Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch darüber aufregt. Und die Unterschrift lautet, Kinder sind doch wohl das Letzte. Der Satz geht weiter, auf die wir verzichten können. Und wir kommen hinein in das Wort, Markus 10, 13 bis 16. Es ist schon angeschlagen und wir wollen uns anschauen den Stellenwert der Kinder in den Augen Gottes, in den Augen Jesu. Was hält Gott von den Kindern? Wir sind Bibelentdecker, stimmt's? Wir wollen das wissen. Und die Erwachsenen müssen sich das hinter die Ohren schreiben. Kennst du diesen Spruch? Die sollen sich das mal merken, wie Jesus die Kinder sieht. Kinder, oder darfst du gar nicht hören, Kinder kosten Geld. Und sie sind uns auch lieb und teuer. Ich werde das noch begründen. Und trotzdem wollen wir uns anschauen, was Jesus von den Kindern hält. Man sollte als Bibelwisser, Bibelkenner natürlich auch das Alte Testament dazu aufschlagen, weil das ja schon viel früher geschrieben wurde. Und im Psalm 127 finden wir eine Aussage zu den Kindern. Psalm 127, Vers 3, da sagt Salomo, siehe, Kinder sind eine Plage des Herrn. Habe ich falsch gelesen jetzt? Entschuldigung. Kinder sind nicht eine Plage. Wir erleben sie manchmal so. Seid doch mal ruhig. Ich will doch jetzt das Fußballspiel sehen und ihr quatscht dauernd dazwischen. Eine Plage? Nein, Kinder. Gott sagt durch Salomo, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist eine Last. Nein, ist ein Geschenk. Das müssen wir erstmal richtig biegen, weil in unserer heutigen Zeit es Demonstrationen gibt, die etwas anderes behaupten. Ich will da nicht näher drauf eingehen, es wäre zu negativ. Das ist ein Psalm weiter, auch dort nochmal wird es bestätigt. Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock, Psalm 128, Vers 3. In deinem Hause und die Kinder sind wie Ölzweige um deinen Tisch her. Und dann die Antwort ist, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Also Kinder werden mit Segen ganz eindeutig identifiziert. Und hier steht ein erfahrener Vater, der mehr Kinder hat als eine Handvoll Finger. Ach, wusste ich gar nicht. Jetzt musst du zählen. Na, wie viel sind das, wenn man noch einen draufsetzt? Wie viel sind das? Fünf und das? Gut, das sind genau 6 Kinder und die haben wir. Ich will sie nicht alle namentlich erwähnen. Wenn ihr Fragen habt, meine Frau steht dafür zur Verfügung. Richtet euch auf einen gemütlichen Nachmittag ein. Sie kann von jedem Kind eine wunderbare Lebensgeschichte erzählen. Und wir beide sind einfach dankbar. Wir können gar nicht alt werden. Man möchte sich mal aufs Sofa legen, aber da sitzt dann schon der Sohn, da liegt die Schwiegertochter. Man möchte in die Küche, man möchte sich seine Haferflocken machen, aber da rutscht gerade einer seine Eier und sagt, da habe ich aber Bock drauf, die kann ich doch haben, eine Mutti, du hast doch genug. Ja, da wird sie Wäsche waschen, geht nicht, die wird gerade gebraucht, die Schwiegertochter sagt, ich muss die Wäsche aufhängen, bevor wir wieder nach Hause fahren. Alles Alltag. Kinder sind ein Segen. Jetzt kommen wir dazu, da bringen doch Mütter die Kinder zu Jesus. Und jetzt kommen wir auf Markus 10, 13. Und Jesus, als die Kinder gebracht wurden, dass er sie anrührte, da regt er sich auf, weil er hörte, was die Jünger mit den Müttern und den Vätern gemacht hat. Er wurde unwillig. Unwillig bedeutet, es war die erhöhte Temperatur der Liebe Gottes. Ja, so kann man das vornehm ausdrücken. Er sagte, ich traue meinen Augen nicht. Was sind das hier für Sprüche? Warum fahrt ihr die an? Die sollen verschwinden. Ja, wir sehen diese Geschichte in Markus 13. Ich will sie parallel hier in der Schrift verfolgen. Kindlein bedeutet, es müssen kleine Kinder gewesen sein. Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Die haben die angeschnauzt. Macht euch vom Acker. Ihr stört hier die Andacht. Wir waren gerade Kapitel 17. Wir wollten das nächste Kapitel jetzt aufschlagen im Propheten Jesaja. Oder was auch immer. Und da das Jesus sah, war der unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Nur weil er die Kinder lieb hatte, er sagt, solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Heute fehlen uns Mütter, die ihre Kinder zu Jesus bringen. Ich freue mich für die Mütter heute Morgen. 3 haben wir ja, ne? 3 Mütter müssen das sein. Und doch noch mehr. Wunderbar. Es fehlen in unserer Gesellschaft Mütter, die ihre Kinder zu Jesus bringen. Wo sind sie? Und man kann rätseln. Ja, sie müssen alltags am Band stehen, in der Produktion, als Verkäuferin an der Kasse sitzen. Oder sie befinden sich auf der akademischen Karriereleiter. Und jetzt frage ich mich, warum? Warum sind Mütter nicht da für ihre Kinder? Und man kann es sarkastisch sagen, wegen des Urlaubs, der sehr teuer ist, oder wegen des Zweitwagens, der nötig ist, weil man eben auf dem Dorf wohnt, oder wegen der Ansprüche, die in den Medien uns als erstrebenswert eingebläut werden. Mütter müssen leider auch oft arbeiten, weil der Erzeuger, anders kann man ihn nicht benennen, weil der Erzeuger, der Vater, keinen Unterhalt zahlen will, keine Familie wollte, sondern nur eben sein kurzes Vergnügen. Das ist bittere Wahrheit und die erleben wir um uns herum. Mütter wollen oft auch arbeiten wegen der fehlenden Wertschätzung der Gesellschaft gegenüber dem Berufsstand Mutter. Da sitzen Mütter am Sandkasten, die Kinder spielen friedlich, eine schöne Szene. Ach, und was machst du sonst beruflich? Was bist du eigentlich? Sag dann mal, ja, ich bin glückliche Hausfrau und Mutter. Ach so, das Thema ist abgehakt. Wertschätzung der Mütter. Es ist eine Gesellschaft, die nicht bereit ist, den Müttern für die wichtigste Zeit im Leben der Kinder ihr die Zeit für eine liebevolle Erziehung zuzugestehen. Und auch das ist meine Erfahrung, am meisten leiden die Mütter darunter durch die Doppelbelastung von Familie und Beruf. Verdienen ist auch ein Argument, vielleicht die Väter zu wenig, auch darüber sollte man nachdenken, und müssen die Frauen deshalb mitarbeiten. Wenn der Mindestlohn liegt er im Augenblick bei, sind 12 Euro? Also Leute, da merken wir, die Wertschätzung der Familien unserer Zeit. Jetzt kommt die Frage, Kinder sind uns lieb und teuer. Was meint ihr, was die Erziehung oder das Leben eines Kindes im Durchschnitt, und das ist nicht meine Erfahrung, Gott sei Dank nicht, ich könnte es nicht bezahlen, das Statistische Bundesamt ermittelt hat. Bis zum 18. Lebensjahr kostet ein Kind im Schnitt, sitzt du bequem, meine Schätzung, 50.000, 100.000 oder 150.000 Euro. A, 50.000 Handzeichen, 100.000 Handzeichen, 150.000. Ja, das sind die Realisten, die haben gesagt, ich musste bitter bezahlen. 148.000 kostet ein Kind bis zum 18. Lebensjahr. Das hat das Statistische Bundesamt 2018 in einer Studie ermittelt. Das sind die Mehrkosten unter anderem für eine größere Wohnung, Verdienstausfall, wenn die Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren. Und die sind da noch gar nicht drin. Doch bevor wir die Familienplanung canceln, also abschaffen und lieber den Sportwagen bestellen, ne, 148.000, kriegst du schon einen tollen Schlitten für, muss ich sagen. Ja? Auf den zweiten Blick relativieren sich die Kosten nämlich erheblich. Denn zum einen fördert der Staat das Elternglück. Es gibt Kindergeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Wohngeld für die Familie und Kinderzuschlag. Und je nachdem summiert sich das zusammen mit Steuererleichterung auf fast die Hälfte der Kinderkosten. So viel mal dazu. Zum Vergleich, damit wird aus der Luxuskarosse, die ich mir ja anschaffen könnte, immerhin jetzt dann doch nur noch ein Mittelklassewagen. Ja, und der steht da hinten vor der Tür. 14 Jahre alt, aber er bringt mich von A nach B und ich komme mit meinen Kindern überall hin, wo ich hin will. Ja, Kinder sind ein teurer Spaß, aber der emotionale Gegenwert macht die Kinder umso mehr wett. So sagen 2/3 aller Eltern, dass man Kinder braucht, um wirklich glücklich zu sein. Und die Freude über den eigenen Nachwuchs ist unbezahlbar und hält länger als der teuerste Sportwagen der Welt. Und das ist eine gute Mutter, die ihre Kinder zu Jesus bringt, ihnen Gutes von Gott und seinem Sohn Jesus erzählt und die ihr Lebensstil nach Gott ausrichtet. Gott selbst hat die Familie geplant, gewollt und gesegnet. Und jetzt müssten wir noch mehr in das Alte Testament einsteigen, nämlich schon auf den ersten Seiten der Bibel, im ersten Kapitel, in Vers 28, sagt Gott, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde. Und das Resümee, die Schöpfung des Menschen war sehr gut. Gottes Absicht war Familie. Nicht ein Kaninchenstall. Heute mit der und morgen mit der anderen. Und wo die Kinder zugehören, wissen wir nicht. Das sind einfach Menschheitsfamilie. Ne? Fährst heute bei mir mit und wir essen zusammen. Freust du dich? Nee, sagst du, ich kenne dich gar nicht. Hast du recht. Du hast Mutti und Vati und da bleibst du auch. Und das ist gut so. Ja, und so ein Bibelvers, wie der auch missverstanden werden kann, möchte ich nur mal euch zur Erheiterung mit auf den Weg geben. Es war ein bereits vielfacher Vater, und das ist ja in Israel nicht selten, der berichtet dem Rabbi ganz begeistert, wir haben gerade unser 12. Kind bekommen. Ist das nicht großartig? Der Rabbi kannte ihn natürlich aus der Synagoge und ermahnte ihn, mehr Rücksicht auf seine Frau und seine Familie zu nehmen. Und da entgegnet der Vater, aber hat denn Gott nicht gesagt, seid fruchtbar und mehret euch? Und der Rabbi antwortet sehr weise, hat er das denn nur zu Ihnen gesagt? Natürlich nicht. Das heißt, nicht jeder muss 12 Kinder haben. Eine gute Mutter für die Kinder wird als Nachahmensbeispiel in 2. Timotheus 1, Vers 5 festgestellt. Die Bibelkenner wissen jetzt, dass da zwei Namen auftauchen. Und das waren zwei Mütter. 2. Timotheus 1, Vers 5. Ich erinnere mich an des ungefärbten Glaubens, sagt Paulus zu Timotheus, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Und ich bin gewiss auch in dir. Ist das nicht eine super Serie, die da läuft? dass die Großmutter Louis, die gottesfürchtig war, die ihre Tochter Eunike gottesfürchtig erzogen hat. Und die Tochter Eunike hat ihren Sohn Timotheus, vermutlich Grieche, ebenfalls gottesfürchtig erzogen. Paulus bestätigt das. Wie so eine Fortsetzung von einer Generation zur nächsten. Und wer vor euch steht, mein Großvater war Hermann. Er hat sich bekehrt in jungen Jahren. Seine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und er hat gesehen, wie es drunter und drüber ging. Prösterchen, hoch die Tassen bis zum Alkoholismus. Er hat gesagt, das lehne ich ab, ich will so ein Leben nicht. Und wurde über das blaue Kreuz gottesfürchtig. Der Sohn, mein Vater, hat eine geschallert gekriegt, als er mit 16 sagte, ich habe heute mein erstes Bier getrunken. Da hatte er eine runtergehauen gekriegt, dass die Heide wackelt, hat er erzählt. Wurde ebenfalls aber gottgläubig und hat erkannt, der Weg mit Gott ist wertvoller, als selber durchs Leben zu stolpern. Und als ich das Leben meines Vaters beobachtet und gesehen habe und er berichtet hat, da durfte ich mein Leben mit 10 Jahren Gott anvertrauen, mit 10 Jahren Gott ausliefern. Und heute bin ich, jetzt will ich mal fragen, wie alt bin ich heute, was meinst du? Sag mal ein schönes Alter, so 35. Nein, ich bin 51. Ja, geboren. Jetzt könnt ihr rechnen. So. Und in einem Monat erwarte ich eure Geburtstagskarten zum 70. Da sehen wir Großmutter, Mutter, Kind und gesegnet die Mütter. Und ich wünsche, dass da Männer hinterstehen, die sagen, wir wollen gemeinsam eine Ehe zu dritt führen. Was? Das ist Neuzeug, neues Kram, das wollen wir nicht. Ehe zu dritt gibt es bei uns nicht. Moment, die Ehe setzt sich zusammen aus E wie einer, lass mal den Mann mal da stehen, und eine, das ist die Frau. Und wenn du in der Mitte kein H hast, dann hast du eine Du brauchst ein H in die Mitte und das ist Gott. Und wenn dieses H der Herr, der die Mitte eurer Ehe ist, dann seid ihr in Geist, Seele und Leib vital. Das heißt, Leben steckt da drin. Und das hat Gott so gewollt. Und deshalb meine Empfehlung, bezieht den Herrn in allen Lebenslagen mit ein, wo immer es möglich ist. Die Jünger fuhren die an und wir stellen nur fest, die haben sich gewaltig geirrt. Ihr lieben Jünger können sich irren, heute allerdings nicht mehr. Wir haben die vollkommene Lehre und Weisheit. Hallo? Schon mal erlebt, dass auch Brüder irren können? Ja, Frauen auch. Wollen wir damit einbeziehen. Jünger sahen wichtigere Aufgaben, wie beispielsweise Harald, Amen, vollmächtige Predigten brauchen wir, jawohl. Wir brauchen spektakuläre Heilungen von unheilbar Kranken, hier sitzen sie genug rum. Wo sind die Heilungen, Kinder? Geht mal zur Seite, ihr macht hier nur Lärm, das stört hier alles. Wir brauchen Gott in unserer Mitte. Zeichen und Wunder, damit die Menschen endlich vom Sohn Gottes überzeugt werden. Das ist ganz frommes Denken. Und Jesus regt sich darüber auf. Wenn wir das begreifen mit göttlicher Sicht, das Unscheinbare, das Nichtige, das Wenige, das Naive zu sehen. Kindersegnung, das war nur Zeitverschwendung für sie, unter Niveau, so wie sag mal, wo haben wir denn hier einen kleinen, da haben wir so einen, sag doch mal, Papa. Schön hast du das gemacht, prima, jetzt Mama. Ja, und jetzt sprich mal ein Wort nach. Weil. Oh, wir sind so glücklich. Es hat gesprochen. Ach, das ist aber billig. Meine Zeit. Ja, das ganze Kindergarten. Das ist die verkehrte Einstellung. Aber eine Mutter freut sich, wenn die ersten Laute nachgesprochen werden. Und wenn, die spannende Frage ist ja, sagt er zuerst Mama oder sagt er erst Papa? Und dann, oh, da hat zuerst Papa gesagt, ich habe es genau gehört, aber ich nicht. Und so freuen wir uns, wenn die Kinder anfangen zu sprechen. Und das ist das Schöne, auch du, liebes Kind Gottes, hast du einen himmlischen Vater. Du darfst mit ihm Abba sagen. Das hört sich an wie Papa und ist auch die gleiche Bedeutung. Du darfst ihn so ansprechen. Weißt du, was der macht? Red vernünftiges Deutsch. Was ist Abba? Hast du keine Mehrworte? Fang mit Abba an. Ich liebe dich. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich bin so froh, dass du nach mir schaust. Ich bin so froh, dass du für mich sorgst. Abba, Papa. Das ist etwas, was Gott erfreut. Ein gutes Beispiel der Wert der Kinder finden wir bei einer schwedischen Königstochter. Sie bekam hohen Besuch und wurde gefragt, können Sie uns bitte Ihre Kronjuwelen zeigen? Gern, antwortet die Prinzessin und lief zur Tür. Gleich darauf kam sie mit 2 Kindern zurück. Sie nahm die beide in die Arme und sagte glücklich zu den Besuchern, das sind meine Kronjuwelen. Die Gäste schauten überrascht, irritiert. Sie wollten eigentlich Diamanten, Edelsteine und Perlen sehen, doch sie verstanden. Die Kinder waren für die Prinzessin das Wertvollste. Und Kinder haben Zugang zum Herzen Gottes. So wie McBakeys kleiner Sohn, das war ein ehemaliger Präsident aus Südafrika. Ich habe diese Geschichte gelesen, er saß in einer Konferenz. Die hohen Herrschaften waren alle mit Schlips und Kragen anwesend, saßen artig auf ihren Stühlen. Plötzlich flog die Tür auf und da kommt so ein kleiner Knirps angelaufen, laut rufend in diese Sitzung. Papa, ich habe eine Frage. Papa. Ja. Und was sagte dieser Präsident? Haben Sie nicht auf dich aufgepasst? Wer hat dich hier reingelassen? Er sagt, komm, mein Schatz, was möchtest du wissen? Na ja. Vielleicht wollt ihr nur wissen, ich finde mein Spielzeugauto nicht. Und da haben die ganze Ministerschaft gelernt, der Wert der Kinder, vom Präsidenten an, er hat das richtig erkannt, ist, wenn das Kind kommt, hat es freien Zugang, selbst wenn es der Präsident ist. Und das freut mich. Und wir sind Kinder Gottes. Dürfen wir zu Gott kommen, ja oder nein? Ja, mit deinen Anliegen, mit deinen Wehwehchen. Mit deinem Dank, mit deinem Lob, aber auch mit deinem Klagen. Du darfst wie ein Kind mit deinem Vater in den Himmel sprechen. Und Jesus macht darauf aufmerksam. So wie diese Kinder ist auch das Himmelreich. Und ein Kind zu sein bedeutet, dem glauben, was man es sagt. Habt ihr darüber nachgedacht? Leute, es wird noch einmal ernst. Ich brauche dafür 3 Minuten. Es wird noch einmal ernst. Ihr müsst zuhören. Kinder glauben, was man es sagt, was man dem Kind erzählt. Voller Vertrauen. Keine Angst und keine Vorurteile. Die Mütter, die Väter, richtig? Ein Kind ist voll Erwartung. So, meine Mutter kenne ich, die ist lieb. Die bringt mir immer was Schönes mit, wenn sie einkauft. Ein Kind hat keine Zweifel. Ein Kind glaubt einfach. Das heißt so viel wie, es ist naiv. Wir sind kritisch. Wir hinterfragen. Wir wissen ja auch alles besser. Ein Kind ist naiv. Und das bedeutet, halt euch fest, es glaubt an den Klapperstorch. Ja? Es glaubt an den Weihnachtsmann. Mhm. Und ein Kind glaubt auch an den Osterhasen. Nur Jesus lernen sie nicht durch eine gläubige Mutter kennen. Und das ist die Not. Habt ihr das verstanden? Da werden ihnen Märchen aufgetischt, ein Kind erfährt davon, glaubt es an den Klapperstorch, an den Weihnachtsmann, an den Osterhasen, aber irgendwann früher oder später stellt es fest, meine Eltern haben mich angelogen. Und dann kommt die fromme Mutter und sagt, wir wollen aber jetzt am Sonntag in die Kirche gehen, da wollen wir von Jesus hören, das von den Toten auferstanden. Ach ja, schon noch ein Märchen, das ist ja hochinteressant. Euch soll ich glauben? Wo sind die Mütter, die von Jesus erzählen, die ihre Kinder zu Jesus bringen, sie segnen lassen, in die Furcht Gottes aufziehen? Leute, es wird noch heißer. Die letzte Minute ist angebrochen. Von 100 Kindern, das ist ein Prozentwert, von 100 Kindern, wie viele besuchen regelmäßig einen Kindergottesdienst in Deutschland? Bitte? Ein oder zwei, danke, du liegst sehr richtig. 1 oder 2 Kinder von 100 Kindern in unserem Land besuchen den Kindergottesdienst. Da zählt hier die Kinderstunde dazu, aber auch in den Kirchen gibt es Gottesdienste. Und von 100 Kindern gehen 5 ab und zu in eine Gemeinde. 93 Mädchen und Jungen haben keine biblische Unterweisung. Von 100 Kindern auf 1000 sind es 930. Und so kannst du das hochrechnen, wie jetzt bei Corona. Von 10.000 sind es noch mehr. Du sagst, es ist ja eine Unmenge Kinder, die nichts von Jesus erfahren. Das ist eine Nachricht, das muss ich leider dazu sagen, die ist von 2003. Uralt. Aber die Zeiten sind ja seit der Zeit besser geworden, oder wie sehe ich das? Eher schlechter. Und darum habe ich die ohne schlechten Gewissens genommen, diese Zahl. Ich sehe heute keine Kindergottesdienste bei uns im Ort. Ich sehe wenig Kinder, die in der Kinderstunde zusammenkommen. Es sind die Kinder gläubiger Eltern, Gott sei Dank. Und die wollen manchmal auch nicht. Und jetzt die Gemeindeleitung. Das Konzept für eine lebendige Gemeinde. Frage an unsere lieben Ältesten und Mitverantwortlichen und die Kirche oder die Gemeinde ist natürlich auch gefragt. Bis zu welchem Alter kommen die meisten zum Glauben? 86% im Alter bis 14 Jahre. Haben wir das verstanden, was das heißt? Fangen wir an bei dir und bei mir. Ich war 10. Ich frage mal Andreas, wann bist du zum Glauben gekommen, in welchem Alter? Harald, später, glaube ich. 19. Ja, dann gehörst du zu den 10%, die im Alter zwischen 15 und 35 zum Glauben kommen. Und 4% nur über 35. Was machen wir? Wir stecken Reklame in die Briefkästen. Kommt zur Gemeinde. Wir stecken Evangelisationsschriften in die sonst wohin. Geben also sehr viel Material und sehr viel Geld aus, um Erwachsene zu erreichen. Was haben wir gelernt? 86% kommen im Alter bis 14 zum Glauben. Der Schwerpunkt von Gemeinde müsste eigentlich auf Kinderarbeit legen. Da kommen die Menschen zum lebendigen Glauben. Sagst du, ja, aber ich weiß von vielen, die dann hinterher nicht mehr auf dem Weg sind. Ja, das weiß ich in meiner Familie auch. Aber soll ich sagen, dann machen wir das gar nicht. Wir wenden uns nur den Alten zu, habe ich auch schon gehört. Denn die Alten stehen kurz vor den Toren der Ewigkeit. Frommer Spruch. Aber ich sage, die Zeiten sprechen anders. Wenn ich Jesus sehe, lass die Kinder zu mir kommen in ihrer Naivität, dann sollen wir Kinder zu Jesus führen. Und dann liegst du im Plan Gottes. Und dann hat Gott ein Herz für deine Arbeit, die du leistest, beispielsweise finanziell. Es gibt Aktivitäten, wo für Kinder sehr viel gemacht wird. Und wenn es in der Gemeinde ist, wenn Kinderarbeit Not leidet, muss ich sagen, geht nicht. Da müsst ihr mich anrufen, da muss ich da was zuschießen. Wenn eine Freizeit nicht besucht werden kann von Kindern, obwohl das das Kind möchte, obwohl das die Eltern wollen, aber nicht können, dann müssen wir uns zusammensetzen und sagen, Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und das wünsche ich. Als neuen Impuls heute Morgen, wir haben sie ja hier alle vor uns sitzen, dass wir für sie beten, dass wir sie umsorgen, dass wir für sie eintreten. Und Gott wird eines Tages aus so einem kleinen Hämpfli-Bämpfli, wie ich mal war, ich konnte kein Gedicht aufsagen Weihnachten, da war ich 10 und habe es nicht gewagt. Und heute hat Gott mir die Freiheit geschenkt, das Evangelium euch zu verkündigen zur Ehre Gottes. Amen. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der unsere Werte manchmal einfach auf den Kopf stellt. Wir ordnen ein, erstens, zweitens, drittens. Und dann sagst du, lass mal deine Prioritätenliste an die Seite. Kinder habe ich im Blick gehabt, vergiss es nicht. Setz dich für sie ein. Stärke sie. Ermutige sie. Sei präsent, wenn sie dich brauchen. Herr, wir dürfen dich bitten, dass die Gemeinde auch die Aufgabe sieht, wie können wir Kinder und Eltern für dich gewinnen. Gib uns da durch den Heiligen Geist eine klare Linie, damit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.